jetzt auch zum dritten Teil eigentlich von diesem Gottesdienst. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Und meine Frage wäre an euch, was haben diese zwei Bilder gemeinsam?
Wohlstand, Reichtum.
Ja, da geht schon mal in die richtige Richtung, sehr schön. Also das links, ich weiß nicht, wer kennt das Gebäude, jemand?
Bin ich schon hochgestanden.
Okay, hast du auch übernachtet?
Nein, kann man nicht leisten.
Das ist ja genau das Richtige, das war meine Gegenfrage gewesen. Das ist ein Hotel, das steht in Dubai, in Burj Al Arab, vielleicht eines der modernsten oder luxuriösesten Hotels der Welt. Allein die Erstellung hat, glaube ich, mehrere Milliarden Dollar gekostet. Und ich habe mal nachgeschaut, also man kriegt die Preise ja nicht so auf dem Tablett serviert, aber eine Nacht soll bei ca. 1.600 Euro anfangen.
Also ohne Frühstück.
Geht's ohne Frühstück natürlich. Also gibt es sehr, sehr viel dazu zu sagen. Das rechts, Bild rechts ist ein Essen. Sieht sehr lecker aus, aber relativ klein. Was haben diese zwei Bilder gemeinsam? Beide haben 5 Sterne. Beim Hotel ist es so, je mehr Sterne, umso luxuriöser und so größer. Beim Essen ist es eher so, je mehr Sterne, umso kleiner. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt ein gut bürgerliches Restaurant zur Goldenen Möwe. Hier in Deutschland haben gleichbleibende Qualität, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, hat leider 0 Sterne. Ja, also McDonald's hat leider keinen Stern, finde ich sehr schade, ich esse ihn gern. Schmeckt auch gut, aber das ist hier nicht das Thema. 5 Sterne bedeuten Luxus, Reichtum, Wohlstand. Und was ich mit euch machen möchte, möchten da heute anfangen, wollen das nächste Mal dann weitermachen, ich möchte euch ein 5-Sterne-Gebet vorstellen. Ein 5-Sterne-Gebet aus dem Alten Testament. Und wenn ich denke, da eine schon nachher, wo könnten das stehen? Nur mal so viel vorweg, es steht nicht in den Psalmen. Ja, die meisten Gebete, die wir kennen, sind ja die Psalmen. Dann haben wir vielleicht noch ein Gebet von Mose oder von David. Das war es aber schon. Die Person, die dieses Gebet gesprochen hat, heißt Jabez. Ich weiß nicht, ob diesen Namen von euch schon mal jemand gehört hat. Ich bin auch nur durch Zufall auf diesen Namen gestoßen. Es ist ein Mann, der taucht nur ein einziges Mal in der Bibel auf. Und nur an dieser einen Stelle. Sonst lesen wir über den gar nichts mehr. Man weiß so ein bisschen was über seinen Hintergrund, aber ist auch nur sehr vage. Aber von ihm ist ein Gebet überliefert, das hat meiner Meinung nach 5 Sterne. 5 Punkte, wofür dieser Jabez betet. Und das möchten wir uns gemeinsam anschauen. Wir werden heute die ersten beiden Sterne anschauen und dann das nächste Mal die Sterne 3 bis 5. Und da möchte ich euch mal bitten aufzuschlagen, das erste Chronikbuch. Erste Chronikbuch, Kapitel 4. Und wenn jemand sagt, wo ist das Buch der Chronik? Altes Testament, so ja, nach den Königen, also mitten in den Geschichtsbüchern. Und es hat auch einen Grund, warum viele dieses Gebet noch nie gelesen haben. Das hängt damit zusammen, dass das in einem Geschlechtsregister steht. Und ich weiß nicht, wie ihr eure stille Zeit gestaltet, aber Geschlechtsregister sind morgens um 6 Uhr vielleicht etwas zäh zu lesen und abends vielleicht auch. So geht es mir auch und ich fange meistens 1. Chronik Kapitel 10, da fange ich an, da stehen die Helden vom David, die finde ich super. Alles davor finde ich sehr schwierig, aber ich habe diese Verse doch mal durchgelesen und es sind wirklich wunderbare Schätze in diesen Versen auch oder diesen Kapiteln auch vergraben. Und ich möchte mal anfangen mit Lesen ab Vers 1. 1. Chronik 4 ab Vers 1. Da heißt es, die Söhne Judas, ja, Juda war ein Stamm im Volk Israel, Peretz, Hesron und Karmi und Hur und Schobal. Und Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jachat und Jachat zeugte Achumai und Lahat. Das sind die Familien der Zohatiter. Sehr interessant. Jetzt wissen wir auch, wo die Zohatiter herkommen. Haben, denke ich, wir alle bereits gewusst. Dann Vers 3. Und diese sind vom Vater Etams, Yisrael und Yishma und Yidbash und der Name ihrer Schwester Hatzlelponi. Ich weiß nicht, wenn jemand von euch mal einen Frauennamen sucht, der garantiert in den nächsten 20 Jahren nicht unter den Top 10 der deutschen Namen vertreten sein sollte, empfehle ich Hatzlelponi. Der wird sicher nicht so sehr bekannt sein. Und ich dachte mir, Gott war es irgendwie wichtig, dass dieser Name in der Bibel an dieser Stelle steht. Warum? Ich weiß es nicht. Auch über diese Frau wissen wir nichts mehr. Aber diese Männer, die hatten eine Schwester und die hieß eben Hatzlelponi. Und Phnuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Huschas, das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Ephrata, das des Vaters von Bethlehem. Und Aschur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Nara. Das ist sicher auch eine Bilderbuchfamilie. Und Nara gebar ihm Achusam und Hefer und Temni und Achashtari. Das sind die Söhne Naaras. Und die Söhne Helas, Zeret, Hizja und Ednan. 5 gegen 3. 5 Söhne gegen 3 Söhne. Auch ein klares Kräfteverhältnis in dieser Familie. Es kommt auch ein interessanter Name. Und Kotz zeugte Anub und Zobeba und die Familien Achachels. Vielleicht auch ein Name, den man heute, denke ich, auch nicht mehr geben würde. Sohnes Harums. Und jetzt kommt Vers 9. Und Jabez war geehrter als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst und deine Hand mit mir ist und du das Böse fernhältst, dass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Und Kelub, der Bruder Schuchas, zeugte mich hier und so weiter und so fort. Als einer langen Liste von Namen, wo einer schwer auszusprechen ist wie der andere, taucht Jabez auf. Ein Mann, wahrscheinlich aus dem Stamm Juda. Und wir wissen noch, dass dieser Mann, nach ihm ist eine Stadt benannt, auch im Buch Chronik, ein paar Kapitel weiter vorne, Kapitel 2, der Vers 55, da heißt es, und die Familien der Schreiber, die Jabez bewohnten. Ja? Also da gab es eine Stadt, die hieß Jabez, wahrscheinlich nach diesem Mann benannt. Und dort kommen die Schriftgelehrten her. Die kennen wir momentan aus Matthäus-Evangelium. Da kommen sie ziemlich schlecht weg, weil sie viel wussten und nichts daraus getan haben. Aber sie wohnten in Jabez. Von Jabez heißt es, er war berühmter als seine Brüder. Jetzt kann man sich überlegen, warum das wohl so gewesen ist. Vielleicht war er der Erstgeborene in dieser Familie. Die Erstgeborenen waren ja besonders wichtig, weil sie quasi den Namen weitergetragen haben. Es könnte aber auch sehr gut sein, dass der Grund darin liegt, weil er gebetet hatte. Und dieses Gebet solche Auswirkungen hatte, dass der Jabez bekannt geworden ist. Das Gebet wollen wir uns, wie gesagt, noch anschauen. Und dieses Gebet ist nur ein einziger Vers. Sehr schlicht, aber sehr direkt. Sehr direkt, fordernd. Und es hatte eine riesige Auswirkung. Und darüber freue ich mich, dass Gott auf Gebete, die sehr schlicht sind, antwortet. Dieser Mann hatte eine Hypothek. In Vers 9 heißt es, seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Vielleicht nicht gerade der schönste Name. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hier sind einige Familien. Ich weiß nicht, wie ihr die Namen eurer Kinder ausgesucht habt. Im Alten Testament war es so, dass die Eltern mit dem Namen in Wunsch mitgegeben haben an ihr Kind. Und diese Frau gab ihrem Sohn, vielleicht dem Erstgeborenen, den Namen mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Es gibt schönere Namen. Es gibt einige Geschichten in der Bibel, wo es ähnlich war, wo es eine schwere Geburt war, wo die Kinder teilweise gestorben sind, teilweise die Mutter gestorben ist. Der Jabez hat ihr Schmerzen bereitet. Vielleicht hatte der Mann eine körperliche oder eine geistige Behinderung davon getragen. Vielleicht waren es schwere Lebensumstände innerhalb der Familie, die die Frau dazu verleitet haben, eben diesen Namen ihrem Sohn zu geben. Aber es war eine Hypothek. Jedes Mal, wenn seine Mutter gerufen hat, Jabez, wusste er, ich habe Schmerzen bereitet. Welche Hypothek hast du? Hast du auch eine? Vielleicht aus deiner Vergangenheit? Hast du etwas erlebt, was dich bis heute prägt, was dich vielleicht auch belastet, wo du vielleicht nicht mal was dafür kannst? Und da möchte ich uns ermutigen, wieder Jabez zu beten. Er hatte eine Hypothek, vielleicht sogar mehrere. Aber in seinem Gebet sehen wir, dass er dabei nicht stehen geblieben ist. Er hat nach vorne und vor allen Dingen nach oben geschaut. Und Gott hat sein Gebet erhört. Nur weil du vielleicht Hypotheken in deinem Leben hast, ist es kein Ausschlusskriterium, dass du keine Gemeinschaft mit Gott haben kannst. So groß ist Gott. Und dann kommt dieses Gebet. Und der erste Stern heißt, segne mich. Jabez ruft zum Gott Israels. Ja, er hatte ihn gekannt, er hat nicht zu einem Baal gebetet oder zu einem anderen Standbild oder zu irgendeinem Baum oder zu irgendeiner Energie oder Kraft. Er hat zum Gott Israels gebetet. Das, was er kannte aus dem Alten Testament. Er kannte wahrscheinlich die 5 Bücher Mose, wo klar war, wenn Gott segnet, dann passiert das und das und das und das und das. Und dafür hat er gebetet. Und dieser Gott ist heute noch der gleiche. Er segnet heute anders wie damals, da kommen wir gleich noch drauf. Aber Gott ist ein Gott, der segnen möchte. Und er möchte auch dich segnen. Und als ich dieses Gebet so durchgelesen habe, dachte ich mir, darf man so beten? Was sagt er? Segne mich, erweitere meine Grenzen, deine Hand soll mit mir sein, halte das Böse von mir fern, kein Schmerz soll mich treffen. Eigentlich betet er, ich, mich, meine, mir, Herr, segne all die vier. Ist das nicht egoistisch? Ich bin mir sicher, wenn Jabez egoistisch gebetet hätte, dann hätte Gott dieses Gebet nicht erhört. Aber Gott hat es getan. Und deshalb möchte ich auch uns ermutigen, auch so zu beten. Herr, segne mich. Was bedeutet es, wenn wir bitten, Gott segne mich? Was sagen oder was drücken wir aus? Wir haben ja heute vorher die Geburtstagskinder an der Leinwand gehabt. Wenn wir sagen, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag, was sagen wir denn der Person eigentlich? Segnen bedeutet, jemandem etwas Gutes wünschen oder dass Gott dieser Person Gutes tut oder Gutes tun möge. Das bedeutet segnen. Das bedeutet, dass man überzeugt ist, dass Gott dieser Person etwas tut, was nur er tun kann. Das heißt, einer Person den Segen Gottes wünschen. Das heißt nicht, dass man damit etwas erzwingen könnte, dass man sagt, so Gott, du musst jetzt segnen und es soll so und so und so aussehen, sondern man überlässt den Segen demjenigen, der segnet. Liebe Geschwister, gesegnete Kinder Gottes, die sind sichtbar. Die sind sichtbar. Ich kenne eine Familie, wenn die da ist, die sind äußerlich sehr unscheinbar. Aber die strahlen was aus, wo man merkt, es ist eine Familie, die ist gesegnet, die ist nicht besonders reich, nicht besonders erfolgreich, also nichts irgendwie Außergewöhnliches, aber die haben eine Ausstrahlung. Da sieht man, dass der Segen Gottes in dieser Familie fließt. Und ich wünsche uns, dass es bei uns auch so ist. Wir haben hier Familien da, wir haben Ehepaare da, auch Alleinstehende. Dass man in unserem Leben sehen kann, dass Gott uns segnet. Weil dieser Segen, der geht dann nachher auch weiter. Wenn wir sagen, Gott soll uns segnen, dann müssen wir voraussetzen, dass Gott gut ist. Und dass er es grundsätzlich auch gut meint. Auch wenn wir es vielleicht im ersten Moment nicht so empfinden. Und Jabez, er sagt nicht, wenn er also sagt, Herr segne mich, dass er aufzählt. Also ich brauche viele Tiere, ich brauche viele Knechte, ich brauche viele Frauen, ich brauche viele Kinder. Er lässt es offen. Er sagt nur, segne mich, weil er weiß, das, was Gott mir gibt, das ist gut für mich. Und das ist ausreichend. Er macht sich von Gottes Güte abhängig. Und mir geht es auch oft so, ich denke, wenn Gott mich segnet, dann bin ich gesund, dann habe ich einen guten Arbeitsplatz, dann habe ich genug zu essen, dann geht es in der Familie gut und so weiter und so fort. Also sehr auf das Irdische fixiert. Gott kann das natürlich tun. Und wenn wir uns hier in Deutschland ansehen, dann haben wir das auch. Mehr als genug. Im Epheserbrief lesen wir, das sind die ersten 3 Kapitel, wer das tun möchte, heißt es, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Wir sind gesegnet. Und mein Gebet ist, dass dieser Segen in meinem Leben viel mehr zur Geltung kommt. Wie oft eiert man so durch den Tag, durch den Alltag, und man kommt sich vor, als wäre man nicht gesegnet, weil man sich mit sich selber beschäftigt und nicht nach oben, nicht auf Gott schaut. Darf ich bitten, dass Gott mich segnet? Ja. Bete darum. Denn dieses Gebet, segne mich, ist der Ausgangspunkt für den nächsten Wunsch, erweitere meine Grenze. Denn der Jabez hat gewusst, wenn Gott mich segnet, dann ist meine Grenze, die ich habe, mein Erbteil, das ist zu klein. Also muss er es größer machen. Weil Gott gibt nicht knapp, dass es gerade so reicht, sondern er gibt viel mehr. Wir haben das am Donnerstag in der Bibelstunde gehört. dass er überfließend gibt in unserem Leben. Vielleicht als Christen sehr fokussiert auf, das, auf die geistlichen Segnungen, das mag sein, aber Gott segnet auch viel darüber hinaus. Beim Jabez musste ich auch daran denken, wenn er wirklich ein körperliches Handicap hatte, dass er auch gebetet hat, Herr Jesus, bitte mach meine persönliche Grenze auch weiter, ich kann nicht. Und Gott ließ kommen, wofür er gebetet hatte. Meine Frage, dürfen wir auch beten, dass Gott unsere Grenzen erweitert? Dafür müssen wir wissen, kennst du deine eigene Grenze? Kennst du deine persönlichen Grenzen? Das können gesundheitliche Dinge sein. Heute Morgen war der Jörg da, krebskrank, hat eine Grenze. Sagt er selber. Ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Mein letztes Jahr war auch von gesundheitlichen Problemen geprägt. Man wusste, da ist eine Grenze da. Geht nicht weiter. Vielleicht hast du ja materielle Grenzen. In Corona kommt es durchaus vor. Vielleicht hast du auch persönliche Grenzen. Bist vielleicht nicht so begabt wie andere. Kommst vielleicht schneller außer Puste. Vielleicht hast du Lebensumstände, die dich limitieren. In manchen Bereichen. Vielleicht haben wir auch persönliche Grenzen in unserem Glaubensleben. Vielleicht ist unsere Erkenntnis noch nicht so weit. Vielleicht sind wir momentan auch sehr weit von Gott entfernt. Das ist eine Grenze. Auch als Gemeinde. Wir haben eine Grenze. Deshalb haben wir momentan 2 Gottesdienste, weil wir nicht alle in einen Raum reinkriegen. Kennst du deine Grenze? Wenn wir unsere Grenzen kennen, dann ist die Frage, was machen wir draus? Dann können wir sagen, ja gut, das ist meine Grenze. Pech gehabt, ist halt so. Oder beten wir, wie der Jabez, mach meine Grenze größer. Ich musste denken, ich habe bei mir in der Firma ungefähr 35 Leute unter mir. Das ist momentan meine Grenze. Aber bete ich auch dafür, dass Gott mich vielleicht in der Abteilung gebraucht? Oder vielleicht drüber hinaus, in der kompletten Gruppe? Oder gebe ich mich mit meiner Grenze, die er mir momentan gesetzt hat, zufrieden? Und sage, Gott, das ist dein Problem. Haben wir als Gemeinde auch den Wunsch, mehr Leute zu erreichen mit dem Evangelium, mit dem Segen Gottes? Denn eins muss uns bewusst sein, wenn Gott uns segnet, dann sind unsere Grenzen zu klein. Und wir können unsere eigenen Grenzen nicht erweitern. Hat der Jabez auch gewusst. Er sagt, erweitere, wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst. Er wendet sich an Gott, weil er weiß, Gott kann die Grenze erweitern. Ich kann es nicht. Und Gott tut dir ein anderes Feld auf. Aber beten wir dafür? Oder sagen wir, das ist die Grenze von Gott gegeben für mein Leben und dabei bleibe ich stehen. Ich muss an das Volk Israel denken, als sie in das Land gekommen sind. Josua, auch so schwere Kapitel, wo es um die Landverteilung geht. Die Grenze geht von A nach B, von B nach C und so weiter. Es ist interessant mal zu lesen, was die Stämme aus diesen Grenzen gemacht haben. Da gab es Stämme, die haben erst gar nicht angefangen einzunehmen. Die haben die einfach leben lassen. Und dann gab es manche, die haben gesagt, also das Land, das finde ich nicht so toll. Ich gehe einmal quer durch Israel durch, überfall irgendwo ein Stamm, der eigentlich gar nicht zu unseren Feinden gehört und wohnt einfach mal da. Und dann gibt es welche, und da gehört der Stamm Ephraim dazu, der sagt, die Grenze ist mir zu klein. Das Land ist mir viel zu klein, ich brauche ein größeres Land. Und Gott hat es auch geschenkt, dass er auch ein größeres Land bekommen hat. Und Ephraim war eines der größten Stämme Israels. Also wir können mit den Grenzen, die Gott uns gibt, auf unterschiedliche Art und Weise umgehen. Wir können uns damit zufrieden geben, oder wir können uns bewusst sein, wenn Gott mich segnet, dann erweitert er meine Grenze. Und wir werden beim nächsten Mal sehen, dass wenn Gott die Grenzen erweitert, dann brauchen wir auch jemanden, der uns hilft. Dass deine Hand mit mir sei, das wird das nächste Mal das Thema sein. Also nimm die Grenzen, die Gott dir gibt, nicht als endgültig. Besonders nicht im geistlichen Bereich. Gott kann viel, viel mehr machen, als wir uns das vorstellen können. Und Grenzen sollen uns nicht an den Punkt bringen, dass wir verzweifeln oder es akzeptieren, sondern dass wir von Gott abhängig werden. Dass wir beten wie der Jabez, ich kann es nicht, aber du kannst und du wirst. Und beim Jabez hat er es getan, auch wenn es, denke ich, sicher auf einer irdischen Ebene war. Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Beten wir darum, trauen wir es Gott zu. Ich komme zum Schluss, das überspringen wir. Hans-Peter Reuer, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der ist vor einigen Jahren gestorben bei einem Unfall. Der hat folgende Sätze gesagt und ich finde, die Sätze sind wertvoll. Erwarte wenig von Gott und du bekommst wenig. Erwarte viel von Gott und du bekommst viel. Erwarte alles von Gott und du bekommst alles. Glaubst du das? Ich muss leider sagen, ich glaube es oft nicht. Ich höre nach 2 Wochen auf mit Beten, weil ich denke, ja, vielleicht ist es einfach nicht so. Ja, vielleicht will Gott einfach nicht oder ich bete in eine falsche Richtung oder so. Aber ich erwarte ich wirklich alles von Gott? Dass er die Gemeinde weiterführt, dass er mich persönlich weiterbringt, dass er mir Wachstum schenkt und so weiter. Erwarte ich, dass Gott das kann? Und wenn ich es erwarte, er wird es tun. Vielleicht anders, als ich es mir vorstelle. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Weil ich bin ein Mensch, ich denke in Raum und Zeit. Gott kann viel mehr. Und er will, dass wir ihm vertrauen. Und ich möchte es dir mitgeben für die nächste Woche. Bete, segne mich, unterweitere meine Grenzen und glaub, dass Gott es tun kann. Ich bin gespannt, was er tut. Wie gesagt, das Gebet ist hier noch nicht zu Ende. Es kommen nochmal 3 Punkte. Einmal, dass deine Hand mit mir sei, dass du das Böse fernhältst und dass kein Schmerz mich trifft. Die bauen aufeinander mehr oder weniger auf. Und da wollen wir dann das nächste Mal weitermachen. Ich möchte ganz zum Abschluss noch beten. Jetzt möchte ich dir danken für einen Jabez, der wirklich freimütig gebetet hat, der verstanden hat, Herr, dass du alles kannst, der sich dir anbefohlen hat, der sich deiner Güte anbefohlen hat und wusste, dass wenn du segnest, keine Grenze nicht ausreichend ist und dass du sie erweitern musst. Das beten wir auch für unser Leben, Herr. Auch wir haben immer wieder, kommen wir an Grenzen. Aber wir wissen, Herr Jesus, dass du die Grenzen erweitern kannst, wenn es dein Wille ist. Wenn wir dadurch die Ehre bereiten, Herr. Wir möchten alles von dir erwarten. Egal, ob es irdische Dinge sind, ob es geistliche Dinge sind, ob es Nöte sind, ob es Sorgen sind. Wir wissen, Herr, dass du alles kannst. Dir ist nichts unmöglich, du bist allmächtig. Und dir wollen wir uns anvertrauen. Wir danken dir für diesen Tag heute, für diesen Sonntag. Danke für den Sonnenschein, auch für den Regen, den du geschenkt hast. Danke, dass du uns so reich versorgst. Wir haben es nicht verdient. Wir bitten dich, dass wenn wir jetzt auch in die nächste Woche gehen, wenn wir daran denken, was du für uns getan hast, dass wir darüber dankbar werden, uns demütigen vor dir und aufschauen, Herr, zu demjenigen, der uns ja so geliebt hat, dass er sein Leben gegeben hat. Wir loben und preisen dich und bitten dich, dass du uns segnest. Amen. In diesem Sinne einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns wahrscheinlich online wieder am Donnerstag oder Freitag hier vor Ort oder dann am Sonntag.